Bevor es mit der heutigen Folge von Mörderische Heimat losgeht, noch eine kleine Info für die Nachbarschaft. Für alle, die keine Tickets mehr für die ausverkauften Live-Shows im Januar bekommen haben, gibt's gute Neuigkeiten. Am Samstag, den 18. Juli 2026, bringen Zeno, Shaggy und Lisa wieder ihr alljährliches Sommerspecial auf die Bühne der Orangerie Fulda. Mit im Gepäck der Podcast-Live-Show befinden sich wie immer zwei echte Kriminalfälle zum Thema Sommer, Urlaub und Reisen. Sichert euch jetzt euer Ticket für das Mörderische Heimat-Sommer-Special 2026. Karten gibt's bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter kreuz.com. Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Hallo liebe Nachbarschaft, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mörderische Heimat, deinem True Crime Podcast mit echten Fällen aus deiner Region. Und in der aktuellen Staffel ist Baden-Württemberg deine Region. Und wir sind mittendrin in der Staffel. Mein Name ist Shaggy Schwarz und mir gegenüber sitzt mein lieber Kollege Zeno Diegelmann.
Hallo Shaggy und hallo an alle, die wieder eingeschaltet haben.
Yes. Wie bereits erwähnt, wir befinden uns in Baden-Württemberg. Von zwei spannenden Fällen haben wir bereits berichtet und heute kommt der nächste Fall dran. Sage ich zu viel, wenn ich behaupte, dass es eigentlich mehr als nur ein Fall ist?
Nee, sicherlich nicht. Ne? Das kann man absolut so behaupten. Und die Folge deckt sogar mehrere Straftaten ab. Totschlag, Erpressung, ja, und auch Mord.
Auf die Details gehen wir gleich ein, denn du hast diesen Fall genau recherchiert und mitgebracht. Wir hören uns mal an, wie Philipp uns das Ganze zusammengefasst hat.
"25 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer Frau aus Stuttgart gerät ein Mann ins Visier der Ermittler, dem man solch eine Tat gar nicht zuschreiben möchte. Ein ehemaliger Finanzmanager eines international erfolgreichen Unternehmens. Doch der Ex-Manager ist bei weitem kein unbeschriebenes Blatt. Er ist ein Sadist, ein Erpresser und Totschläger. Doch ist er auch ein Mörder?"
Wir sind gespannt, was du uns dazu zu berichten hast. Ich kenne einige Informationen, die du mir vorab geschildert hast, aber noch nicht die Details. Und da scheint es ja einige zu geben.
Oh ja, das kann man wohl sagen. Und es ist gar nicht so einfach, wo man dort nun genau ansetzt. Aber ich denke, ich beginne mit einem Sommerabend im Jahr 1995. Es ist Wochenende und vier junge Menschen sitzen in einem Wagen auf dem Weg zu einem McDonald's.
Kurze Zwischenfrage, wo befinden wir uns?
Wir sind in Sindelfingen, genauer gesagt in einem Gewerbegebiet in Sindelfingen.
Das ist bis heute noch recht bekannt, weil es dort das sogenannte Bräuninger Land gibt. Über 120 Geschäfte, Veranstaltungshallen und so weiter. Vielleicht kennt das der ein oder andere.
Genau. Und in diesem Gewerbegebiet befinden sich eben auch ein McDonald's in der Tilsiter Straße. Es ist gegen 23:30 am Abend, als die vier jungen Menschen in ihrem roten BMW schon fast an ihrem Ziel angekommen sind, als sich vor ihnen auf der Straße ein seltsames Bild abzeichnet.
Direkt auf der Straße?
Ja. Direkt einige Meter vor ihnen steht ein Auto auf der Fahrbahn. Wenige Meter davor liegt etwas auf der Straße. Ein Mensch. Eine weitere Person kommt aufgeregt auf sie zugelaufen. Der Mann redet auf sie ein und sagt ihnen, dass hier etwas Schlimmes passiert sei und dass sie einen Notruf absetzen sollen.
Und das machen sie dann auch.
Die jungen Leute fahren zur nächsten Telefonzelle und benachrichtigen den Notruf. Dieser geht um 23.42 Uhr bei der Notrufzentrale ein. Eine Zeitangabe, die noch wichtig sein wird.
Denn die vier in ihrem PKW ahnen nicht, dass es hier nicht um einen Verkehrsunfall handelt, sondern um einen Mord. Und der Mann, der sie auf der Straße angesprochen hat, war kein besorgter Passant, sondern der Mörder.
Ja, so ist es, genau. Ja.
Dann kommen wir ja doch mal zum Opfer, das dort in Sindelfingen in dem Gewerbegebiet ermordet auf der Straße liegt. Wer ist das?
Es ist eine junge Frau aus Stuttgart. Ihr Name ist Brigitta Jacobi. Sie ist 35 Jahre alt und war auf dem Nachhauseweg.
Sie arbeitet dort in dem Gewerbegebiet.
Ja, wobei sie das nur nebenbei ab und an macht. Sie ist eigentlich Künstlerin. Aber wie bei so vielen, die sich der Kunst verschrieben haben, kann sie allein durch die Einnahmen ihrer Kunst nicht genug Geld verdienen.
Sie jobbt also dort in dem Gewerbegebiet.
Ja, sie jobbt dort bei dem Textilunternehmen Neuhäuser. Das ist eine Firma für Damenmode. Und da ein wichtiger Termin ansteht, arbeitet Brigitta Jacobi bis in den späten Abend an diesem Freitag.
Kannst du uns was zu ihr erzählen? Also was ist Brigitta Jacobi für ein Mensch?
Brigitta Jacobi wohnt im Stuttgarter Westen. Sie hat dort eine kleine Wohnung und ist eine bei allen beliebte, attraktive Frau. Braune, lange Haare, schlank, beinahe, ja, fast eine zierliche Figur. Sie hat gerade erst ihr Studium an der Kunsthochschule Stuttgart erfolgreich abgeschlossen.
Sie stammt aus Stuttgart?
Nein, das nicht. Ursprünglich ist sie in Berlin aufgewachsen. Dann zog die Familie nach Ottobrunn im Münchner Südosten weiter. Eine ganz normale Familie mit drei Kindern. Brigitta hatte noch einen Bruder und eine Schwester.
Und auch mit ihren Eltern hat sie sich gut verstanden.
Ja, Der Vater ist Physiker und die Mutter Hausfrau. Man geht wandern, Skifahren, Britta reitet noch dazu, also alles ganz harmonisch. Brigitta hatte schon immer eine künstlerische Ader. Sie macht später eine Keramikerlehre und geht dann zum Studium nach Stuttgart.
An die dortige Kunsthochschule, wo sie 1995 ihren Abschluss macht. Nun im Juli des gleichen Jahres wird sie in dem Gewerbegebiet in Sindelfingen ermordet. Gab es da irgendwelche Ex-Partner oder andere Personen, die für den Mord in Frage kommen? Meist findet man den Täter ja im direkten Umfeld des Opfers.
Das überprüft man natürlich. Man stößt auch aufgrund eines Phantombilds, was anhand der Zeugenaussagen angefertigt wird, auf einen Verdächtigen. Ein Mann, der Brigitta Jacobi flüchtig kannte. Mohammed A. Sie verkehrten in der gleichen Kneipe, das La Concha, so hieß das. Und das Phantombild ist ihm durchaus ähnlich, aber diese Spur erkaltet leider sehr schnell.
Du sagtest gerade schon, dass das Phantombild aufgrund von Zeugenaussagen angefertigt wurde. Und da gibt es nicht nur die Aussagen der vier Personen, die in dem roten BMW saßen. Es gibt noch weitere Zeugen, die den Täter sogar direkt vor sich sahen und die noch viel mehr beobachtet haben.
Genau. Zu denen kommen wir jetzt. Es handelt sich dabei um zwei Soldaten der US Navy, die gerade wegen einer Übung in Deutschland sind und an diesem Abend gerade von einer Veranstaltung zurückkommen. Es sind die beiden Reservisten Daniel T., also Daniel T. nennen wir jetzt mal, und sein Vorgesetzter Dennis B.
Die beiden sind ebenfalls in ihrem Auto auf der Tilsiter Straße unterwegs und machen eine Beobachtung.
Ja, für die zeitliche Einordnung ist das ganz entscheidend, denn man kann anhand der Stempeluhr, an der sich Brigitta Jacobi bei ihrer Arbeit ausgestempelt hat, nachvollziehen, dass sie die Firma genau um 23.28 Uhr verlassen hat. Die beiden US-Soldaten fahren um 23.39 Uhr durch die Tilsiter Straße und sehen am Straßenrand einen Mann und eine Frau in eine Auseinandersetzung verwickelt.
Sie erkennen nicht, dass die Frau sich im Todeskampf befindet.
Nein, das erkennen sie nicht. Sie denken, dass sich hier ein Paar in die Haare bekommen hat. An einen Mord denken sie dabei erstmal überhaupt nicht.
Was machen die beiden Soldaten?
Die fahren erstmal daran vorbei. Daniel T. möchte auch gar nicht halten. Er denkt, dass es sich vielleicht auch um eine Auseinandersetzung einer Straßengang handeln könnte. Doch Dennis B. sieht im Rückspiegel, wie der Mann dann plötzlich heftig auf die Frau einschlägt.
Das glaubt er zumindest, denn all die vermeintlichen Schläge sind in Wahrheit Stiche, die immer wieder auf das Opfer niederfahren. Und das sind eine ganze Menge.
Das sind eine ganze Menge. Es werden bei der Obduktion später 23 Einstiche festgestellt.
23 Stiche. Wir haben ja gerade gehört, dass der Täter nicht viel Zeit hatte, denn er wurde ja bei seiner Tat gestört.
Korrekt. Ja. Zumal Dennis B. nun den Wagen wendet und direkt zum Tatort zurückfährt. Und hier zeichnet sich ein Bild ab, das den beiden US-Reservisten ein Leben lang im Gedächtnis bleiben wird. Denn im Scheinwerferlicht steht der Mörder auf der Fahrbahn, den Fuß von Brigitta Jacobi in der Hand. Er hat sie versucht, dort wegzuziehen. Und nun schaut er direkt ins Licht des Fahrzeugs. Er lässt den Fuß los und kommt auf die beiden Männer im Fahrzeug zu.
Das heißt, sie geraten nun selbst in Gefahr.
Ja. Zur Sicherheit lassen sie die Fenster des Autos auch oben. Der Fremde kommt zur Fahrerseite und spricht sie an. Aber die beiden verstehen ja kein Deutsch. Allerdings sieht Dennis B. den Mann nun genau vor sich stehen.
Und nicht nur das, er sieht nicht nur den Täter, er sieht auch die Tatwaffe.
Ja, der Fremde neben dem Fahrzeug versucht die Tatwaffen dadurch zu verstecken, dass er sie in die Ärmel seines Jacketts vor den Blicken der beiden Männer schützt, aber das gelingt ihm nicht.
Dennis B. sieht die Waffen. Was sind das denn für Waffen, die der Täter bei sich trägt?
Zum einen ist das ein Messer und zum anderen eine Vierkantahle. Ich glaube, so ein Werkzeug hatten wir bei einem früheren Fall auch schon mal.
Ja, ich glaube mich auch daran erinnern zu können. Das sieht so aus wie ja, so ein Schraubenzieher, hat aber vorne so eine quadratische Spitze.
Genau. Jedenfalls gibt Dennis B. dem Fremden zu verstehen, dass er die Waffen sieht, worauf sich dieser von dem Fahrzeugen entfernt. Das ist wohl dann genau der Moment, als dann das zweite.
Der rote BMW, gell? Der rote BMW mit den vier Jugendlichen.
Genau, das Auto. Das ist dann das, als die Gruppe dort eintrifft, die in diesem roten BMW sitzt. Naja, und was von da an passiert, haben wir ja schon erwähnt eben gerade.
Wir halten mal fest, dass die eine Gruppe der Zeugen glaubt, dass es sich um einen Verkehrsunfall handelt. Und die zweite Gruppe kann den Sachverhalt auch noch nicht richtig einschätzen. Die denken, die junge Frau wurde niedergeschlagen, sehen dann aber plötzlich die Waffen bei dem Mann. Was passiert als nächstes?
Ja, das ist ganz interessant. Die beiden Amerikaner geben an, dass der Täter in einem gelben oder zumindest hellen Handwerkerauto, so nennen sie es, davonfährt.
Ein kleiner Kastenwagen, ja, den wir auch als Foto auf unseren Social-Media-Kanälen posten werden.
Ja, genau. Und das wird auch wieder einer dieser tragischen Zufälle sein.
Was meinst du?
Naja, wir hatten schon den Zufall, dass Brigitta Jacobi just an diesem Tag nicht ihr Fahrrad nehmen konnte und nur deswegen zu Fuß unterwegs war. Nun kommt hinzu, dass es zwei verschiedene Aussagen zum Fluchtwagen geben wird, denn die Gruppe der jungen Leute im BMW sagt aus, dass dort ein schwarzer Honda CRX stand, der dann weg war, als sie wieder am Tatort ankam.
Das ist für die Ermittler natürlich schlecht.
Das ist sehr schlecht. Ja. Ich nehme es mal vorweg, dass der Täter niemals ein gelbes Handwerkerauto fuhr. Wieso, weshalb die beiden Amerikaner sich ihrer Sache der Fahrzeugbeschreibung dennoch so sicher waren, das bleibt ein Rätsel.
Naja, es gibt da ja viele Untersuchungen, dass sich Personen tatsächlich in ihren Beobachtungen extrem unterscheiden, weil ihr Unterbewusstsein Lücken automatisch versucht auszufüllen.
Ja, das stimmt. Ja. Vielleicht ist das auch hier der Fall. Ja.
Und was ist mit dem zweiten Auto, diesem schwarzen Honda?
Das wird ebenso untersucht, weil sich die Zeugen sogar einen Teil des Kennzeichens gemerkt haben. Es beginnt mit BB, also Böblingen, was unweit des Tatorts ja liegt. Also untersucht man nun alle Fahrzeuge dieses Typs mit Böblinger Kennzeichen.
Und?
Man findet schließlich 8 Fahrzeuge, aber alle Fahrzeughalter haben ein Alibi. Das lassen wir jetzt erstmal einfach so stehen, denn auch hier wird das Thema Zufall und unglückliche Umstände noch prekär werden.
Wir haben nun also eine Leiche und einige Zeugen. Sogar ein Phantombild wird angefertigt. Auch das posten wir gerne wieder bei Social Media. Aber all das bringt nichts, man kommt bei den Ermittlungen nicht voran.
Leider nicht, nee. Und ich nehme es vorweg, das wird auch beinahe 25 Jahre nun so bleiben.
25 Jahre, krass.
Wir machen jetzt einen harten Cut ins Jahr 2001.
Okay, jetzt 6 Jahre später.
Ja. Da macht sich die 51-jährige Magdalene Heinrich mit ihrer Gruppe der Landfrauen Obersontheim auf den Weg nach Ungarn. Die Gruppe will mit dem Bus über Österreich nach Ungarn zum Plattensee.
Obersontheim, sagtest du. Das liegt wo?
Das liegt im Norden von Baden-Württemberg. Magdalene Heinrich hat hier einen Lottoladen. Sie ist dreifache Mutter und Ehefrau und macht sich also mit dem Landfrauenverband am Freitag, den 28. September 2001, auf den Weg nach Ungarn.
Die Landfrauenverbände nehmen ja oft solche gemeinsamen Fahrten. Mhm. Diese Verbände gibt es ja in ganz Deutschland.
Genau. Und so ist das auch hier. Die 5-tägige Reise ist lange geplant und man macht sich gut gelaunt auf die Fahrt. Um 5.40 Uhr am frühen Morgen geht's los. Zunächst läuft auch alles nach Plan. Doch als man um 17 Uhr an den österreichisch-ungarischen Grenzübergang Nickelsdorf kommt, stehen dort lange Schlangen.
Weil?
Da werfen wir mal einen Blick auf das Datum, 28. September 2001. Ja, da war ja was. Das war nur kurz nach den Anschlägen auf das World Trade Center. Und auf der ganzen Welt hat man damals die Sicherheitsvorkehrungen hochgefahren.
Stimmt, ich erinnere mich, ja.
Doch das ist nicht der einzige blöde Zufall, den wir nun erleben, denn Magdalene Heinrich trifft eine noch viel blödere Erkenntnis. Ihr Reisepass ist abgelaufen.
Oh nein, und ohne gültigen Reisepass keine Einreise.
Ganz genau. Ja. Sie fragt noch, ob es nicht die Möglichkeit eines vorläufig ausgestellten Reisepasses gibt, aber auch das verneint der Grenzbeamte. Für Magdalene Heinrich ist die Fahrt hier zu Ende.
Okay, ich verstehe langsam, was du mit schicksalshaften Zufällen meinst.
Ja, Magdalene Heinrich entscheidet sich dazu, den Bus hier am Grenzübergang zu verlassen und die Heimreise anzutreten. Ihr wird noch eine Bestätigung ausgestellt, dass sie nicht nach Ungarn einreisen darf und dann, ja, dann verlässt sie ihre Gruppe. Das ist das letzte Mal, dass ihre Freundin sie sehen.
Wir rufen uns das also mal vor Augen. Magdalena Heinrich steht nun am Grenzübergang und möchte zurück nach Deutschland. Es gab damals noch kein Handy, zumindest nicht so verbreitet wie heute. Also, was passiert nun?
Ja, zunächst erstmal nichts. Erst als eine der Frauen der Reisegruppe später bei der Familie Heinrich nachfragt, ob Magdalene denn wieder gut zu Hause angekommen ist, erfährt die Familie davon, dass die Mutter und Ehefrau verschwunden ist.
Die dachten die ganze Zeit über, dass sie in Ungarn sei.
Ja. Der Ehemann stellt daraufhin eine Vermisstenanzeige, doch noch bevor die Suche wirklich beginnt, findet man in einem Wald im fränkischen Turnau eine Frauenleiche. Es ist Magdalene Heinrich.
In Franken. Ja, also das ist aber sowohl von der österreichisch-ungarischen Grenze als auch von ihrem Wohnort deutlich weit entfernt.
Ja, von ihrem letzten Lebenszeichen an der Grenze sind das, ich hatte das mal nachgeguckt, 650 Kilometer.
Wo sind wir da jetzt zeitlich?
Also ihre Leiche wird am 6. Oktober 2001 entdeckt. Ihr wurde die Kehle auf brutalste Weise durchtrennt und zwar so heftig, dass der Schnitt bis auf die Wirbelsäule reicht. Ein Sachverständiger vergleicht den tiefen Schnitt mit den Schächten von Tieren.
Heftig. Gibt es irgendeinen Ansatz, der den Weg erklären kann? Augenzeugen, die sie gesehen haben?
Nee, das nicht. Aber zumindest weiß man, von wo aus Magdalene Heinrich ja gestartet ist.
Der Grenzübergang Nickelsdorf.
Ja, und von eben jedem Grenzübergang lassen sich die deutschen Ermittler nun eine Liste aushändigen, da alle Fahrzeuge in diesem Zeitraum tatsächlich mit Kennzeichen erfasst wurden. Wie gesagt, 9/11 war erst kurz zuvor.
Wieder ein Zufall. Diesmal jedoch ein positiver.
Ja. Allerdings muss man alles akribisch natürlich erstmal auswerten. Man kann sich vorstellen, wie lange das dauert, diese ganzen Kennzeichen zu überprüfen. Ne? Aber es gelingt ihnen, einen Fahrer ausfindig zu machen, der Magdalene Heinrich von der Grenze aus tatsächlich mitgenommen hat.
Ach, tatsächlich. Und was sagte der? Also könnte ja auch erstmal nur ein Zeuge sein.
Ganz genau. Daher gibt er auch Auskunft, wie er sie getroffen hat. Er habe Magdalene Heinrich gegen 19 Uhr an der Grenze mitgenommen. Er freute sich über Gesellschaft im Auto, da er geschäftlich öfter in Ungarn zu tun hatte, waren die Fahrten zurück nach Deutschland für ihn oft lang und zäh.
Bisher nachvollziehbar.
Ja, es gibt dann noch weitere Infos. Er gibt weiter an, dass man sich sehr gut unterhalten habe. Er habe ihr sogar angeboten, sein Handy zu benutzen, um ihren Mann zu Hause anzurufen.
Ach, der hatte eins.
Aber Magdalene Heinrich habe dankend abgelehnt. Die Fahrt ging dann über Wien nach Regensburg. Dort habe er sie dann gegen 22 Uhr an einer Aral-Tankstelle am Rastplatz Regensburg-Ost rausgelassen.
Das müsste dann die A3 gewesen sein, oder?
Ja, genau. Ja. Von dort aus wollte Magdalene Heinrich sich dann ein Taxi rufen, um in die Innenstadt von Regensburg zu gelangen, um sich dort ein Hotel zu nehmen.
Ein Hotel? Sie wollte dort in Regensburg also übernachten?
Das sei ihr Plan gewesen. Am nächsten Tag wollte sie dann mit der Bahn nach Hause weiterfahren. Dann verliert sich aber ihre Spur.
Könnte alles so gewesen sein. Ist der Zeuge denn vertrauenswürdig?
Ja, ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, zweifacher Vater. Die Polizei glaubt ihm. Ich sag mal zunächst.
Gab es denn dadurch neue Hinweise?
Man konzentriert sich zunächst auf die verschwundenen Sachen, die das Opfer bei sich hatte. Einen Reisekoffer, einen Rucksack und einen Regenschirm. Aber das verläuft alles im Sande. Interessanterweise geht sogar später ein Hinweis von Zeugen ein, die Magdalene Heinrich in einem Hotel in Regensburg gesehen haben wollen, wie sie sich auf Englisch mit Leuten unterhalten hat.
Aber auch eine falsche Spur.
Total. Ja. Ihre Tochter sagte aus, dass ihre Mutter überhaupt kein Englisch sprechen konnte.
Also wir haben eine zweite tote Frau, aber immer noch keinen Verdächtigen. Aber auch das ändert sich, denn man findet letztlich doch noch einen Hinweis.
Ja, nun schaut man sich den Zeugen doch nochmal genauer an.
Der Mann, der Magdalene Heinrich mitgenommen hat.
Genau den. Und der verstrickt sich nun in immer mehr Widersprüche. Nun durchsucht man sein Haus und sein Auto etwas genauer und tatsächlich findet man bei ihm 3 bunte Rollen Klebeband, die er nachweislich in Österreich an einer Tankstelle gekauft hatte. Und Rückstände eines eben solchen Klebebands findet man auch an den Fesselspuren des Opfers.
An einer Tankstelle in Österreich. Das heißt, dass er das gekauft hatte, als Magdalene Heinrich bereits neben ihm im Wagen saß. Das wäre also eine Tatplanung gewesen.
Ja, so langsam setzt sich ein Bild zusammen, das es für den Verdächtigen immer schwieriger macht, alles zu erklären. Im Juli 2003 wird schließlich dann auch Haftbefehl gegen ihn erlassen.
Dann lass uns diesen Mann doch mal genauer anschauen. Du sagtest bereits, dass er ein erfolgreicher Geschäftsmann ist und der Vater von 2 Kindern ist.
Das stimmt, genau. Aber fangen wir ein bisschen weiter vorne an. Der Mann ist damals 53 Jahre alt und heißt Hartmut Metling. mit vollem Namen Hartmut Viktor Medling. Er kommt gebürtig aus Emden in Niedersachsen, wuchs aber in Hamburg mit zwei Halbbrüdern auf und lebte zur Tatzeit im bayerischen Landkreis Hof. Von Mitte der 90er bis Anfang der Nullerjahre arbeitete er als Finanzmanager bei der internationalen Porzellanfabrik Rosenthal AG. Er verdiente als Manager ungefähr 350.000 Euro pro Jahr. Zuletzt arbeitete er aber als Import-Export-Kaufmann.
Also Raubmord scheidet da wahrscheinlich aus.
Ja, das finde ich auch. Da aber das Bargeld aus der Geldbörse des Opfers entnommen wurde, klagt man ihn wegen Mordes in Tateinheit mit schwerem Raub an.
Und was sagt Hartmut Medling zu den Vorwürfen?
Na, der bestreitet alles. Es sagen auch zwei Halbbrüder und ein enger Freund von Medling aus. Alle bestätigen, dass er niemals aggressiv war. Er sei eher sogar ein schlichtender Charakter gewesen, der nie handgreiflich wurde. Als stärkste Zeugin der Verteidigung gilt jedoch seine Ehefrau. Die bestätigt auch, dass sie mit ihm zur Tatzeit telefoniert habe, während er nämlich im Auto fuhr. Eine Frau war dann nicht mit ihm im Fahrzeug zu hören.
Sie gibt ihm also ein Alibi?
Ja.
Kann man denn den Tatzeitpunkt so genau festlegen?
Ja. Beim Prozess werden sowohl zwei Landwirte vorgeladen, die die Leiche in dem Waldstück bei Turnau in einem Holundergebüsch entdeckt haben, als auch der Arzt, der die Obduktion durchgeführt hat. Anhand von Schmeißfliegen konnte man ziemlich gut feststellen, dass das Opfer noch am gleichen Abend ihres Verschwindens umgebracht und in diesem Waldstück abgelegt wurde.
Okay. Was nun? Wir haben die Spuren, die eine deutliche Sprache sprechen. Und wir haben das Alibi der Ehefrau. Was sagt er denn zum Klebeband?
Dazu schweigt er und verweigert die Aussage.
Liebe Nachbarschaft, was denkt ihr? Sagt Hartmut Medling die Wahrheit oder ist alles nur blöder Zufall? Kauft man sich spät abends bei der Rückfahrt auf der Autobahn drei Kleberollen und weiß dann nicht mal, warum man sie kaufte? Und ist es wiederum ein Zufall, dass das Opfer mit solch einem Klebeband gefesselt wurde?
Nach 13 Verhandlungstagen, 33 Zeugen und 6 Sachverständigen endet der Prozess. Die Verteidigung plädiert auf Freispruch. Die Klebebänder genügen nicht als Beweis und der Angeklagte verfüge zudem über ein Alibi.
Naja, also ganz Unrecht haben sie nicht. Zudem gibt es kein Motiv, Geld kann es nicht gewesen sein und eine Vergewaltigung gab es wohl auch nicht, wenn ich da richtig verstanden habe, oder?
Ja, das ist richtig.
Also kein glasklarer Fall. Und bei einer Verurteilung wegen Mordes muss es ja glasklar sein und es dürfen keine Zweifel bestehen. Auch wenn ich persönlich meine Meinung habe.
Ja. Die Anklage sieht das natürlich ganz anders. Sie meint, dass das Klebeband sehr wohl ein Beweis sei. Außerdem habe sich Medling nicht von sich aus als Zeuge zur Verfügung gestellt und sich zuerst nur sehr vage an seine Mitfahrerin erinnert. Erst als die Kripo hartnäckig nachgefragt habe, seien ihm dann plötzlich, letztlich unglaubwürdig, eine Fülle von Details eingefallen. Ja. Auch seine Behauptung, er habe Magdalena Heinrich an der Raststätte abgesetzt, ist wohl falsch. Niemand habe dort die Frau gesehen. Der Angeklagte ist schuldig und demnach lebenslang zu verurteilen. Das ist zumindest die Meinung der Anklage.
Und was sagt das Gericht? Das ist ja das Einzige, was zählt.
Das ist wahr. Und ich mach's mal kurz. Hartmut Medling wird am 21. Juni 2004 vom Schwurgericht Bayreuth freigesprochen. Der Mord sei dem Angeklagten nicht nachzuweisen. Das Klebeband sei zwar von der gleichen Marke, aber das reiche zu einer Verurteilung nun mal nicht aus. Es ist zudem kein Motiv erkennbar. Das Mordmerkmal Habgier scheidet bei dem Verdienst des Angeklagten aus. Das, was du auch schon gesagt hast. Dass das Opfer an der Tankstelle nicht gesehen wurde, kann dem Angeklagten auch nicht negativ angelastet werden. Magdalena Heinrich könnte von einem Dritten mitgenommen worden sein. Somit bleibt nur, ein Freispruch.
Ja, Wahnsinn. Geht man denn in Revision?
Ja, natürlich. Ja. Und darauf kommen wir auch gleich nochmal zurück. Aber vorher geht die Geschichte weiter. Nämlich Hartmut Medling und seine Ehefrau stehen diversen Magazinen nun zur Verfügung, in denen er sich über die Willkür der Justiz echauffiert.
Ja,
gibt fleißig Interviews.
Opfer der Justiz. Ja. Zumindest beinahe.
So hat es den Anschein. Doch nun schlagen wir ein weiteres Kapitel auf. Denn noch im gleichen Jahr, im November 2004, wird Medling in Lüneburg wieder festgenommen.
Neue Beweise?
Nee, wegen einer ganz anderen Tat. Über Monate hatte jemand versucht, den Shell-Konzern um 4 Millionen Euro zu erpressen. Medling hatte Drohanrufe getätigt und Erpresserbriefe verfasst, in denen er drohte, Molotow-Cocktails von Autobahnbrücken zu werfen. Schließlich wird er aber bei einer Geldübergabe festgenommen.
Hä? Jetzt bin ich aber etwas überrascht. Wo kommt denn das plötzlich her?
Ja, anscheinend war das Geld doch nicht mehr so vorhanden. Vielleicht durch den kostspieligen Prozess, der ja geführt wurde. Jedenfalls hatte er unter dem Decknamen Garibaldi versucht, diese 4 Millionen Euro zu erpressen und war damit gescheitert. Und diesmal legt er sogar ein Geständnis ab.
Okay, was bekommt er denn nun für eine Strafe?
Er bekommt 4 Jahre wegen räuberischer Erpressung. Das Gericht wertete unter anderem sein umfassendes Geständnis strafmildernd. Zudem sei er nicht vorbestraft und habe sich bisher mit Fleiß und Energie seinem beruflichen Werdegang gewidmet.
Nicht vorbestraft und bisher immer fleißig. Ein Schelm, der Böses dabei.
Ja, ist so. Er kommt dann in die JVA Fuhlsbüttel und während er einsitzt, tut sich aber draußen einiges. Der Bundesgerichtshof hebt das Freispruchurteil in der Mordanklage wieder auf, denn das Alibi der Ehefrau sei falsch. Man konnte mittlerweile die Handydaten auswerten und feststellen, dass Hartmut Mädling zur Tatzeit nicht mit seiner Frau telefoniert hatte. Das letzte Gespräch mit seinem Handy wurde nämlich noch aus Ungarn geführt.
Oh, es kommt also doch noch Fahrt in die Sache.
Ja, und nun kommt es zum Revisionsprozess in Würzburg. Hier sagt die Ehefrau, dass sie sich nach der Erpressung in Hamburg von Hartmut Mädling getrennt habe. Ihr Mann habe sich damals bei einem Bekannten erkundigt, ob die Daten seines Prepaid-Handys zurückverfolgt werden konnten oder nicht. Und aufgrund einer Fehlinformation von diesem Bekannten gab Mädling dann das Alibi, das Telefonat mit seiner Frau geführt zu haben.
Aber hatte das die Staatsanwaltschaft damals nicht überprüft?
Und wieder sind wir bei dem Thema blöde Zufälle und Fehler, denn das hatten sie nicht. Erst nach dem Urteil der Erstinstanz lag eine Telefonaufzeichnung vor, die belegt, dass der Angeklagte zur fraglichen Zeit nicht telefoniert hat. Die Ehefrau widerrief dann ihre Aussage und gab zu Protokoll, dass sie das letzte Mal mit ihrem Mann am Nachmittag eben noch in Ungarn telefoniert haben.
Krass.
Ja. Außerdem kommt jetzt raus, dass der Anwalt ihres Mannes sie unter Druck gesetzt hatte, damit sie keine Anzeige wegen sexueller Nötigung und Bedrohung stelle.
Wie jetzt? Wollte sie ihren Mann anzeigen?
Ja, warte ab, es wird noch so einiges herauskommen. Denn Hartmut Mädling scheint alles andere als ein streitschlichter und so gewaltfreier Mann zu sein. In ihm steckt vielmehr ein Sadist, der Gefallen an der Qual anderer Menschen hat. Im Sommer 2001 hatte Hartmut Mädling seiner Ehefrau die EC-Karte abgenommen und das Konto gesperrt. Geld habe es nur dann noch gegeben, wenn sie zum Sex bereit war. 500 Euro habe sie für normalen Sex bekommen, für schmerzhaften Sex habe er dann das Doppelte gezahlt. Je schmerzvoller es war, desto mehr bezahlte er ihr.
What? Ach Mann.
Ja, es nimmt eine ganz andere Richtung plötzlich. Ne? Ja. Dazu musste sie immer wieder gegen ihn um Geld spielen. Gesellschaftsspiele wie Schach oder Mensch, ärgere dich nicht. Habe sie ihr Spiel verloren, sei sie finanziell leer ausgegangen. Sie sei ja geradezu abhängig gewesen von ihrem Ehemann, sowohl wirtschaftlich und emotional als auch sexuell.
Ja, jetzt bekommt der ganze Fall aber wirklich eine ganz neue Färbung. Ja.
Ist aber immer noch nicht alles. Bei einer neueren Untersuchung von Mädlings Fahrzeug findet man jetzt Blutreste, die man dem Opfer Magdalena Heinrich zuschreiben kann.
Wie erklärt er das den Ermittlern?
Na, er sagt, ja, Magdalena Heinrich hätte auf der Fahrt Nasenbluten bekommen.
Aber das glaubt man vor Gericht doch jetzt, oder? Oder bitte nicht auch noch, oder?
Nee, nee. Ja. Die Schlinge zieht sich nun immer weiter zu. Ein Mordmerkmal kann zwar immer noch nicht festgestellt werden, wodurch die Anklage auf Totschlag geändert wird. Auch die Nebenklage, also die Familie von Magdalena Heinrich, sagt zum Ende noch was. Er hat nicht nur unsere Familie zerstört, sondern auch seine eigene.
Wohl wahr, gell? Zu welchem Ergebnis kommt das Gericht denn diesmal? Gibt es ein anderes Urteil als im ersten Prozess?
Das gibt es. Ja. Am 11. Mai 2007 wird Hartmut Mädling wegen Totschlags zu einer Strafe von 10 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Zusammen mit der Erpressung aus Hamburg macht das dann eine Gesamtstrafe von 12 Jahren und 6 Monaten.
Eigentlich noch recht human, finde ich. Aber zumindest gibt es nun eine Rechtssicherheit und ein Täter wurde ermittelt. Das ist ja das, was die Hinterbliebenen am meisten beschäftigt. Was ist passiert und ja, wer war es?
Ja. Das ist wichtig. Doch auch jetzt sind wir noch nicht am Ende des Falls angelangt, Jackie, denn wir haben ja noch unseren Fall aus Sindelfingen. Der Mörder von Brigitta Jacobi wurde ja nie gefunden.
Ja, das stimmt.
Doch auch hier kommt nun Bewegung in die Angelegenheit. Wir haben mittlerweile das Jahr 2019, also 18 Jahre nach der Tötung von Magdalena Heinrich und 24 Jahre nach dem Mord an Brigitta Jacobi. Die Hinterbliebenen, also Geschwister und Enkel von Brigitta Jacobi, haben all die Jahre immer wieder unermüdlich Nachforschungen angestellt. Aus eigener Tasche einen Detektiv und auch einen Anwalt beauftragt. Nach Jahren erhält man dann endlich mal Akteneinsicht Und nicht zuletzt aufgrund dieser Bemühungen nimmt man sich dem alten Cold Case Fall aus Sindelfingen auch wieder an. Nun ist auch eine andere Person für den Fall zuständig als damals, die sich erstmal durch die Akten und Asservate kämpfen muss. Scheint alles erstmal sehr chaotisch. Die Kleidung von Brigitta Jacobi galt zum Beispiel lange als verschollen, doch dann taucht sie in einem Karton ganz unten doch wieder auf.
Klingt nicht vertrauenserweckend.
Nee, das stimmt. Auch das durchschlagene Brustbein von Brigitta Jacobi von damals ist nicht mehr aufzufinden. Aber die DNA-Analyse ist immerhin mittlerweile ja auf einem ganz anderen Stand als damals.
Hatte man denn DNA feststellen können?
Ja, unter dem Fingernagel von Brigitta Jacobi konnte man damals schon Fremd-DNA sichern, nur konnte man das damals ja noch nicht wirklich auswerten. Die DNA-Datei war damals einfach noch nicht so weit.
Da hätte man aber auch schon früher, also ein, zwei Jahre früher, selbst drauf kommen können, wenn es so eine aussagekräftige Spur gibt. Vielleicht nicht 95, aber warum nicht 2000 oder aber jetzt 2020 erst?
Krass. Gebe ich dir zu 100% recht. Was ich daran befremdlich finde, ist die Tatsache, dass man da von der Familie der Getöteten wohl auch nie etwas gesagt hatte. Also Ermittlungstaktik hin oder her, wie gesagt, alles wahnsinnig unglücklich von Ermittlerseite aus.
Total, ja wirklich, ja.
Jedenfalls gibt man das Ganze nun in das System ein und siehe da, es gibt einen Treffer. Und wir alle sind nicht erstaunt, auf wen diese Spur nun passt.
Lass mich raten, auf Hartmut Mädling.
Exakt. Tja. Aufgrund seiner Verurteilung in Sachen Heinrich liegt seine DNA seither ja vor.
Aber wenn du jetzt sagst, dass wir im Jahr 2020 sind und der 2007, also damals 12 Jahre bekommen hat, dann ist er ja bereits wieder draußen.
Das stimmt. Man muss also schnell, aber doch bedacht handeln. Schließlich findet man ihn in einer Gartenlaube in Hamburg im Februar 2021 neben Spezialkräfte Mädling dann dort fest.
In einer Gartenlaube?
Ja. Der ehemalige Topmanager mit Megagehalt ist mittlerweile auf dem Niveau eines Obdachlosen angekommen.
Ja, im freien Fall.
Ja. Es gibt aber ein Problem, denn man muss nun nachweisen, dass die Tat an Brigitta Jacobi anders als bei Magdalene Heinrich kein Totschlag war, denn der wäre bereits verjährt.
Shit, ja, naja, klar.
Das kennen wir, ne? Ja, nur noch Mord bleibt übrig. Das ist die einzige Straftat, die niemals verjährt.
Erzähl weiter.
Also nimmt man ihn fest und macht ihm den Prozess wegen Mordes. Bei den Ermittlungen kommt Erstaunliches zutage, was aber nicht nur ein gutes Licht auf die damaligen Ermittlungen wirft.
Erzähl.
Ja, du erinnerst dich an diesen schwarzen Honda CRX.
Genau, das ist das Auto, das die Zeugen aus dem roten BMW gesehen hatten.
Genau das. Man hatte ja 8 Fahrzeughalter mit Böblinger Kennzeichen ausfindig machen können damals, ne? Und einer der Halter war damals schon Hartmut Mädling gewesen.
Aber die hatten doch alle ein Alibi.
Naja, mit den Alibis ist das so eine Sache. Das haben wir ja in dem Fall von Magdalene Heinrich schon gesehen.
Ja, das stimmt, ja.
Und auch hier hatte sich Mädling einfach einer Lüge bedient. Er hatte angegeben, dass er sich zum Tatzeitpunkt mit einem Kumpel in einem Biergarten aufgehalten hatte.
Und?
Und damals hatte man leider diese Aussage nicht weiter überprüft, sondern einfach geglaubt, ne?
Das ist aber schon etwas viel Zufall und unglückliche Umstände, oder?
Also finde ich auch. Das ist sehr unglücklich so da. Denn bei den jetzigen Überprüfungen kommt heraus, dass der Biergarten zu dieser Zeit gar nicht mehr offen hatte damals. Der war längst zu.
Mal ganz ehrlich, da kann ich mir die Überprüfung von Alibis auch gleich schenken, wenn ich das einfach alles glaube, was Verdächtige sagen, ohne es zu checken.
Voll, ja. Das ist schon mies auch, muss man sagen, ne? In den alten Akten tauchte dieser angebliche Kumpel auch auf, allerdings mit einem falschen Namen. Auch das wurde anscheinend nie überprüft, also auch hier Pfusch am Bau sozusagen.
Schon skandalös.
Ja, vor allen Dingen, wenn man nun weiß, was danach ja noch alles geschah und eventuell auch verhindert hätte werden können.
Das heißt, Mädling hatte damals genauso ein Auto mit Böblinger Kennzeichen.
Ja, da wohnte er damals auch. Er fuhr mit seinem Wagen durch die Straßen auf der Suche nach einem Opfer, muss man so festhalten.
Er hatte ja auch sein Messer und dieses Werkzeug dabei.
Genau, genau.
Aber warum? Hatte er damals ein Motiv?
Nein, genau wie im Fall Heinrich ging es ihm wohl einzig und allein um das Gefühl des Mordens. Einfach, ja, schlichte, stupide Mordlust. Also das sage ich jetzt. Er selbst hat dazu nie eine Erklärung abgegeben.
Aber gut, wenn man die Aussage seiner Ex-Freundin zunimmt, hatte er wohl eine sadistische Neigung und fand Gefallen daran, anderen Leid zuzufügen.
Ja, denke ich auch. Und das entlud sich dann in solchen Situationen, ja, und in solchen Nächten.
Ich frage mich gerade, ob das die einzigen Opfer sind. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn jemand so einen starken Trieb in sich verspürt und damit auch noch all die Jahre durchkommt, dann belässt er es doch nicht dabei.
Ja, ist eine berechtigte Frage. Vielleicht ist er auch noch für weitere Taten verantwortlich, aber das ist reine Spekulation.
klar. Aber zumindest schön, dass auch die Familie von Brigida Jacobi nach all den Jahren noch Antworten erhält.
Vor allen Dingen die Geschwister und auch die Enkel. Denn die hatten wohl auch entscheidend dazu beigetragen, dass der Fall nicht in Vergessenheit gerät.
Stark. Und die Eltern?
Also der Vater war bereits an dem Tod seiner Tochter ja leider zugrunde gegangen und die Mutter lebt zwar noch beim Prozess, ist diesen damals aber ferngeblieben.
Ja, auch nachvollziehbar. Aber so kann sie vielleicht doch etwas besser damit abschließen und Ruhe finden.
Ja, es sei ihr zumindest von Herzen gegönnt. Ne? Im Prozess werden wieder auch Gutachten vorgelegt, die besagen, dass es sich beim Mädling um einen hochgradig gefährlichen Gewaltverbrecher handelt. Ein Sadist mit einer narzisstischen Akzentuierung.
Was vielleicht bei so erfolgreichen Top-Managern auch nicht so selten ist.
Das stimmt, ja. Ohne dieses ausgeprägte Selbstbewusstsein und Auftreten schafft man es wahrscheinlich nicht in solche Strukturen nach oben. Ne? Er hatte auch übrigens einen IQ von 130.
Es ist halt immer die Frage, was man daraus macht. Und dieser Mädling machte halt nichts Gutes daraus. Er nutzte es, um andere zu demütigen und zu verletzen.
Ja. Man stellt in seiner Laube dazu auch hunderte Fotos und Videos mit sadistischem Inhalt sicher. Alles hatte er immer penibel katalogisiert und gelistet. Selbst die Zahlungen für den Sex an seine damalige Partnerin hat er aufgelistet, für was er wie viel gezahlt hatte.
Aber das reicht ja nicht, um ihm einen Mord nachzuweisen, beziehungsweise dass es Mord und kein Totschlag war.
Ja, das ist die große Aufgabe. Auch die beiden US-Soldaten werden übrigens wieder gehört. Nach der langen Zeit per Videoschalte findet das Ganze statt. Dennis B., einer der beiden US-Soldaten, hatte bei seiner Videoaussage den Angeklagten nicht gesehen und sucht extra ein Bild von ihm zu Hause. Und als er das dann sieht, ist er sich ganz sicher, dass das der Mann ist, der damals in der Tatnacht auf der Straße neben seinem Auto stand. Er identifiziert ihn mit den Worten, ja, das ist dieser Drecksmörder.
Das Gericht hatte nicht von sich aus dafür gesorgt, dass Dennis B. den potenziellen Mörder identifizieren konnte?
Nein. Erst nachdem er selbst ja proaktiv wurde und im Internet danach gegoogelt hat und sich die Fotos besorgte, wird er nochmals dann als Zeuge gehört und bestätigt dann eben diese Aussage.
Wie lautet denn dann das Urteil?
Hartmut Mädling wird im Juli 2021 wegen Mordes mit dem Mordmerkmal der Heimtücke zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.
Heimtücke, weil Brigida Jacobi nicht ahnen konnte, dass sie so brutal angegriffen werden würde. Wehr und arglos heißt es dann immer.
Genau, und wir wissen ja auch, dass er seine Mordwaffen bei sich hatte. Es war also eine geplante Tat und alles verlief rasend schnell, also innerhalb von 2-3 Minuten.
Ja.
Es kommt auch tatsächlich zu einem weiteren Revisionsverfahren, das kann ich dir nicht ersparen. Der BGH zweifelt an dem Mordmerkmal.
Wirklich?
Ja. Man will sich ganz sicher gehen und bemüht 2023 ein weiteres Mal ein Gericht. Doch auch hier bleibt das Urteil bestehen. Hartmut Mädling bleibt im Gefängnis. Er ist und bleibt schuldig des Mordes.
Wow. Zeno, wirklich ein intensiver Fall. Und du sagtest es ganz richtig, sehr viele unglückliche Zufälle. Von Fahrrädern, die kaputt sind, über abgelaufene Reisepässe bis hin zu Zeugen, die unterschiedliche Autos beschreiben.
Ja, und Ermittler, die Alibis nicht konsequent überprüfen.
Ja. Ich bin dennoch froh, dass der Täter gestellt und verurteilt werden konnte. Auch wenn es leider so lange gedauert hat.
Ja, das stimmt. Da sind wir froh, können wir einen Punkt dahinter setzen.
Und damit sind wir am Ende von Folge 81 angelangt. Wenn ihr wollt, hören wir uns in 14 Tagen wieder, dann mit einem weiteren Fall aus dem Bundesland Baden-Württemberg. Für heute sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Shaggy Schwarz
und Zeno Dietelmann.